Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen hier in Leipzig auf der Buchmesse. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und mit mir gemeinsam Margaret Atwood begrüßen können. Herzlich willkommen. Margaret Atwood gehört zu den bekanntesten kanadischen Dichterinnen und Schriftstellerinnen. Sie hat vor vielen, vielen Jahren hier bei uns besonders Erfolg gehabt mit der Geschichte Der Markt, die auch verfilmt wurde von Volker Schlöndorff. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Und jetzt hat sie uns ihren neuesten Roman mitgebracht. Es ist der dritte Teil ihrer Trilogie, die begann mit der Geschichte von Oryx und Craig, dann mit dem Jahr der Flut und jetzt haben wir die Geschichte von Sepp, der dritte Teil. Es ist übersetzt von Monika Schmalz und erschienen im Berlin Verlag. Mrs. Atwood, die Geschichte von Sepp, am Anfang erfahren wir etwas, was bisher geschah. Wir erfahren, was ist den Personen, die wir hier wieder treffen, schon in den beiden Romanen vorher alles zugestoßen. An welchem Punkt befinden wir, wenn wir in diesen Roman einsteigen?
Also wenn wir beginnen mit dieser Geschichte. Wir beginnen an dem Punkt, an der dritten Zeitphase dieser Trilogie. In dem ersten Teil, in der ersten Zeitphase haben wir eine Welt, die sehr ähnlich unserer ist, nur etwas weiter in der Zukunft liegt, haben die Konzerne mehr Macht als die Regierungen und es werden sehr viele neue Technologien entwickelt, auch viele Biotechnologien. In dem zweiten Teil, also im zweiten Buch, es ist die Art die Füllung des Sandwiches, sind die meisten der Menschen, sterben die meisten Menschen von einem Virus, der von Menschen erfunden wurde. Und in dem dritten Teil, da wo wir uns jetzt befinden, in der Geschichte von Sepp, treffen wir auf die wenigen Überlebenden, die versuchen, sich anzupassen und zu überleben in einer Welt, die keine Smartphones hat.
Die hat keine Smartphones und es sind auch wirklich nur ein paar Versprengte, die sich da noch treffen. Es gibt außer auch noch ein paar lustige, sehr wunderliche Tiere, die wir dort treffen. Und wir treffen die Krakers. Wir treffen eine Öko-Gruppe, könnte man sagen. Und wir haben im Hintergrund immer noch zwei gefährliche Männer, die diese kleine Gruppe bedrohen. So kann man ungefähr das Personal beschreiben, oder?
Ja, ungefähr ja. Also Sie haben sich gefragt, also Sie fragen sich, welche die Lebensräume sind für die Überlebenden. Und diese Räume, also diese anderen Lebewesen, diese Krakers, die sind erfunden worden von einem Gentechnologie-Ingenieur, um sozusagen eine Version des Menschen zu erschaffen, die besser ist als wir und die sozusagen die Nachteile nicht haben, die wir haben. Und weil er sagt, dass die Nachteile diese schreckliche Situation bewirkt haben, in der wir uns befinden. Zum Ersten müssen sie keine Kleider tragen. Das heißt, sie haben die ganzen Probleme nicht mit der Mode. Was soll man anziehen und sowas? Das entfällt alles. Außerdem haben sie eingebauten Sonnenschutz. Das ist auch sehr gut. Und sie haben auch einen Insektenschutz auch eingebaut. Und sie heilen sich selbst, indem sie schnurren wie Katzen. Und es gibt dafür auch ein wissenschaftliches Fundament und Forschungen. Sie sind außerdem Vegetarier und noch besser, sie können Gras essen und Blätter, also nicht so wie wir. Das heißt, dass sie keine Landwirtschaft betreiben müssen. Sie brauchen auch keine Masttiere und sie müssen territorial sich nicht abgrenzen. Das heißt, das führt auch nicht zu Kriegen. Aber das Allerbeste von allem ist, dass sie keinen Liebeskummer haben. Sie empfinden keine Liebesabweisung.
Genau, keine Eifersucht. Ja, dieses ganze Drama haben sie nicht.
Nein, sie paaren sich wie andere Tiere saisonal. Und damit es sozusagen keine Missverständnisse gibt, färben sich Teile ihres Körpers blau, sodass man weiß, sie sind paarungsbereit. Wäre das nicht nützlich, wenn das bei uns auch so wäre? Aber sie hätten natürlich niemals Romeo und Julia geschrieben. Sie würden nie verstehen, was Romeo und Julia passiert. Und ihre Kinder sind die Kinder von allen. Also es ist sehr kollektiv. Sie sind alle kollektive Mütter, kollektive Väter. Es gibt also auch keine Erbstreitereien, keine Eifersucht, keine Liebeslyrik.
Also es ist so ideal, dass es eigentlich langweilig ist. Ja? Und es ist wirklich so, dass sie aber sehr witzig sind. Also ich finde, ich möchte nicht so ganz ohne, fast ohne Emotionen sein, so wie sie mir erscheinen, die Grakers. Wir lernen sie noch besser kennen im Laufe des Romans und dann merken wir, auch sie können Gefühle empfinden. Ja? Und ja, dann kriegen sie auch Namen. Aber sie sind schon etwas, also das Beste an ihnen ist, sie sind sehr witzig und sie kennen sich gar nicht so aus. Und immer, wenn sie jemanden begrüßen und den Namen nennen, dann sagen sie, oh, Toby, oh, Margaret.
Ja, so, das ist sozusagen eine sehr feierliche Anrede.
Genau. Nur wir, also die anderen Menschen, die wenigen wie Toby zum Beispiel, die überlebt haben, die sagen auch manchmal, so wie wir das alle in der Umgangssprache tun, zum Beispiel, oh, fuck. Und dann stehen sie da und sagen, wer ist fuck?
Ja, es ist dann für den ist es sozusagen eine Gottheit und es ist eine ist unsichtbar und wenn er wenn man ihn aber anspricht, dann wird er hergeflogen kommen und fliegen. Denn man sagt das ja nur, wenn man Probleme hat, wenn man sich ärgert. Also bekommt man dann Hilfe. Und es ist so wie, oh, Scheiße. So was Ähnliches ist es. Dann hat man irgendwie etwas, was einen verärgert und dann kommt Hilfe geflogen.
Die Grakers, die erfahren diese ganze Geschichte von Seb, von Toby aus. Toby, yes. Toby ist eine Frau, die, man könnte sagen, sie ist eine Öko-Bäuerin. Sie kennt sich hervorragend aus mit Bienen. Sie kennt sich gut aus mit Giften aller Art. Nicht, müssen sie, sie sind yes, nicht immer
she's a,
nur...
She's a good shot.
Sie, genau. Sie sieht aber auch gut aus.
Sie sieht gut aus und sie hat ein Gewehr. Yes. Das Gewehr darf keiner berühren. Und sie ist verliebt. Das ist erstaunlich, denn ist Liebe in Zeiten der Pandemie, der großen Flut, ist es überhaupt möglich in der Apokalypse?
Ja, also zunächst einmal haben wir Seb, der diese Geschichte erzählt. Er erzählt sie Toby. Und sie muss das aber sehr vereinfachen, damit sie das weitererzählen kann, den Krakern weitererzählen kann. Das ganze Szenario, also da gibt es sehr viele berühmten Erzähler. Zum Beispiel in der Scheherazade haben wir das auch, sehr berühmte Erzählerfiguren. Die müssen schauen, dass ihre Geschichten interessant brauchen, sonst wird ihnen der Kopf abgeschnitten. Oder Odysseus zum Beispiel, das ist die große Kunst der Geschichten, des Geschichtenerzählens. Und das war sozusagen eine Art Vorbild für mich. Und das andere Vorbild für mich war, wie erzählt man Kindern Geschichten? Denn viele Dinge, die zum Beispiel die Cracker nicht verstehen können, das ist, weil sie kein Konzept davon haben, keine Vorstellung. Und da muss Toby entweder Dinge weglassen, die sie nicht verstehen können, oder sie muss die irgendwie übersetzen in etwas Einfacheres, was sie verstehen können. Also die Cracker selber denken ja gar nicht, dass sie lustig sind. Wir finden die lustig, weil sie, ja, wir denken das, weil wir erwachsen sind.
Ihre Fragen sind einfach sehr, sehr lustig und dass wir denken, hallo, Sie sind wahrscheinlich schon im Jahre Schnee, sagen wir in Deutschland, also im Jahre 5000 zum Beispiel und die wissen das alles nicht, ja. Also sie sind schon sehr schlicht, die Grakers, naiv.
Ja, aber sie wissen diese Dinge einfach nicht. Das heißt, ist das sehr schwer, zum Beispiel Schnee zu erzählen. Wie soll man das jemandem erklären, der noch nie Schnee gesehen hat? Ich musste das mal machen in meinem Leben und das ist wirklich schwer. Ja, da kommen so weiße kleine Teile vom Himmel runtergeschwebt und so und sie sind kalt und so.
Aber dadurch merkt man natürlich, dass sie, die Erzählerin, sich unheimlich intensiv in diese ganzen Gebiete eingearbeitet hat, also Wissenschaft, Natur, das Gärtnern, Imkerei. Interessiert Sie das so sehr? Haben Sie da schon immer eine Affinität für gehabt?
Yes.
Ja, ich bin mit Biologen aufgewachsen, nicht mit Schriftstellern. Mein Vater war ein Biologe, mein Bruder ist einer. Und das heißt, ich muss sehr genau aufpassen, was ich schreibe, denn ich darf das nicht so sehr verfremden oder falsche Sachen schreiben. Mein Bruder ist ein älterer Bruder und er wird mich schon darauf aufmerksam machen, wenn irgendwas nicht stimmt. Also, es ist so eine Art Hobby, natürlich. Ich habe mich immer sehr dafür interessiert. Ich bin selbst fast Biologin geworden. Und die Biologen mögen das, denn die kommen selten in Büchern vor. Das ist wirklich so. Ja. Das heißt, sie lesen gerne über sich selbst. Ja. Oh, da kommt ein Biologe vor. Schön. Ärzte erscheinen oft in Büchern, aber oft, wenn man andere Wissenschaftler in Bücher steckt, also Figuren macht, die Wissenschaftler sind, oder in Filme, dann kommen die ganz schön verrückt raus. Deswegen, aber Biologen lesen gerne über Biologen, die nicht verrückt sind.
Auf jeden Fall hat Ihre Biologenfamilie dann viel Glück gehabt, dass wenigstens eine in der Familie dann Schriftstellerin geworden ist. Also so hatten Sie dann die Chance, immer Hauptrollen zu spielen.
Ja, ich bin sozusagen das schwarze Schaf gewesen, ich bin ausgebrochen.
Sie haben aber lange Zeit, das hat mich total fasziniert, als Kind auf einer Insel gelebt, mitten auf einem See. Sie sind in Ontario geboren, leben heute in Toronto, aber als junges Mädchen haben Sie dort ohne zum Beispiel natürlich Telefon, oh, und ohne Fernsehen und so haben Sie dort auf einer Insel gelebt. Hat das Ihren Blick auf die Welt dann auch so ein bisschen schon in diese Richtung, die Sie jetzt uns hier beschreiben, geprägt?
Also, was Sie meinen, ist, dass ich aufgewachsen bin, sehr weit weg von den Städten. Ich bin im Norden aufgewachsen, ganz in den Wäldern. Und ja, also ich bin älter geworden, so war das. Und in meiner Kindheit, ich war in den Wäldern, bin ich da aufgewachsen. Und ich glaube, ich habe gedacht, dass viele Dinge, die existieren, in der Realität, ich habe gedacht, das denken die Leute sich aus, das gibt es gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es noch so viele andere Leute gibt. Und ich habe gedacht, es gibt nur Elfen und Zwerge und sowas. Und es war eine Art Schock, als ich dann in andere Städte gegangen bin und gesehen habe, dass diese Dinge wirklich existieren. Aber da war ich sehr klein und seitdem bin ich sehr viel gereist und ich habe an sehr vielen verschiedenen Orten gelebt, in Berlin zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass ich das aussprechen könnte. Und ich habe Deutsch studiert auf der Universität, aber wir haben nicht gelernt zu sprechen, nur zu lesen. Und uns hat ein Bulgare unterrichtet. Das war vielleicht.
Aber welche Lektüre haben Sie denn? Also haben Sie auch deutsche Bücher dann gelesen? Welcher deutsche Autor hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Können Sie da jemanden nennen?
Ja, ob mir das gefiel, ob ich Deutsch mochte damals. Ja, na klar.
Nein, ob ein bestimmter Dichter, ob Sie einen bestimmten Dichter da kennengelernt haben, an den Sie sich erinnern.
Ja, mein Lieblingsautor in der ganzen Welt. Ja, also ich spreche eigentlich nie über meine Lieblingsschriftsteller, denn die anderen werden das hören und dann ärgern sie sich über mich. Und sogar wenn sie tot sind, dann hören sie das trotzdem.
Okay.
Und deswegen kann ich über meine Lieblingsbücher sprechen, das ist was anderes. Aber meine Lieblingsautoren, das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich.
Aber zu Ihren Lieblingsbüchern gehören dann doch wahrscheinlich schon 1984, könnte ich mir vorstellen. Oder
1984,
könnte ich mir vorstellen, dass, oder die schöne Welt von Aldous Huxley oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bücher sind, die Sie sehr stark geliebt haben und auch ein bisschen beeinflusst haben.
Ja, ich habe das gelesen, natürlich, als ich jung war. Und auch viele andere aus dem Bereich, aus dem Genre. das Alter, um sich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Das ist meistens, wenn man jünger ist. Und mir ist aufgefallen, dass junge Menschen heute, die schreiben und lesen, auch viele Bücher, die so in einer ganz anderen Welt spielen. Aber ich habe auch studiert, habe diese Art Schreiben studiert, als ich dann abgeschlossen hatte und auf Harvard studiert habe. Denn es hat seine Ursprünge im 19. Jahrhundert. Und ich war spezialisiert auf das 19. Jahrhundert, also habe ich sehr viel gelesen von sehr merkwürdigen, unbekannten Büchern, nicht nur Brave New World oder 1984 oder John Wyndham Bradbury, Evgeny Zamyatin, Carol Čapek. Das sind die, die wir kennen, die bekannt sind. Aber es gibt noch viele andere, die nicht bekannt sind und die sehr speziell sind.
Sehr speziell und sehr makaber auch zum Teil ist die Welt, die Sie jetzt beschreiben, in der wir uns jetzt da befinden. Und wenn ich Sie so anschaue und Sie lachen mich an und ich merke, Sie sind ein sehr optimistischer Mensch, das glaube ich ja fast gar nicht, wenn ich Ihren Roman lese, weil der wirkt natürlich pessimistisch, ja, das muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Lehmhütte auf so engem Raum zusammenleben wollte, wenn ich nicht weiß, was ich am nächsten Tag zu essen bekomme oder so. Das ist schon eine sehr traurige Welt, die Sie da beschreiben. Und vor allen Dingen diese Angst, die wenigen Überlebenden da immer umgibt. Die Welt ist ja eigentlich dem Ende geweiht.
Yes. So. Ja, in dieser Art Bücher müssen immer Menschen sein, die übrig sind, weil es ja ein Buch ist. Also es wäre schwierig, ein Buch zu schreiben, wo alle Leute tot sind. Und den ganzen Rest, die vielen Seiten würden dann weiß bleiben. Das würde die Leser vielleicht verärgern. Das heißt, es muss immer Überlebende geben in einem Buch. Und das führt zu einer anderen Frage, die zum Beispiel wäre, wie machen wir das im wirklichen Leben? Welche sind unsere Chancen im realen Leben? Es gibt einige Dinge, deren man sich sehr gewärtig sein muss. Wir müssen aufpassen, dass wir die Ozeane nicht zerstören, denn sie produzieren unseren Sauerstoff. Ich habe das nicht in das Buch integriert, denn sonst wären alle Seiten nur noch weiß, weil alle tot wären. Also erstens,
ja, aber es ist schon
zerstört erschreckend. Nicht die Meere.
Ja. Im Hintergrund haben wir natürlich diese ganzen, fällt uns alles ein, was wir jeden Tag in den Nachrichten zum Beispiel hören. Wir denken natürlich darüber nach, dass das Klima sich sehr, sehr verändert hat. Wir haben eben darüber gesprochen. Sie kommen aus Toronto. Dort ist schon seit Wochen und Monaten ganz wirklich sehr, sehr niedrige Temperaturen. Sie haben einen ganz, ganz starken Winter mit sehr viel Frost. Und hier bei uns, da hat es fast nirgendwo geschneit. Wir haben eben plötzlich aber gesehen, es hat hier unheimlich geregnet. In England gab es Flut. Das heißt, ein Teil der Szenarien, die Sie beschreiben, die haben wir ja schon. Erschreckt Sie das?
Yes. The thing that drives human civilization and always die Sache, dass die Zivilisation antreibt und sehr beeinflusst, ist das Wetter. Und wir sind immer unterworfen dem, was das Wetter mit uns macht. Wir haben uns immer anpassen müssen. Der einzige Grund, warum es hier warm ist, ist der Golfstrom. Und wir sind natürlich relativ sehr nördlich. Wenn wir eine Linie zeichnen würden von Berlin nach Kanada, ist man schon in der Arktis. Das heißt, es ist tatsächlich sehr kalt da oben. Und wenn das Meer zu warm wird, dann fließt der Golfstrom nicht mehr richtig. Und dann hat man sehr extreme Temperaturen hier. Aber ich möchte Sie natürlich nicht entmutigen. Sie sind ein junger Mensch. Und ich weiß, dass Sie in Aktion treten werden, damit diese ganzen Dinge nicht wirklich katastrophal eintreten. Denn Deutschland wird geschützt werden durch Sie, durch euch.
Ja, ich meine, immerhin könnte ich mir vorstellen, ja, dass es vielleicht noch so ein paar Utopisten gibt, denen noch etwas Gutes einfällt. Aber haben Sie einen Tipp, wie man Menschen davon überzeugen kann, dass unsere Industrie, also das ist ja auch einer Ihrer Kritikpunkte, dass diese Riesengroßkonzerne, die zum größten Teil natürlich die Schuld an diesem ganzen Desaster in Teilen tragen, dass man da überhaupt eine Stimme hat, als zum Beispiel Politiker, die es heute noch gibt, die sich für so etwas einsetzen? Da gibt es doch gar keine Chance.
Is it really going to happen? Ja, weiß man nicht. Niemand kann vorhersehen, was in der Zukunft passieren wird. Denn das ist ja inhärent. Es gibt einige Möglichkeiten, wie Dinge sich entwickeln werden. Man kann zum Beispiel Gase produzieren, aber man kann nicht wirklich vorhersehen, was passieren wird. Denn zu viele Variablen sind, wie Roosevelt sagt. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird. Es gibt einige andere Entscheidungen, die wir treffen könnten, andere Faktoren, die die Zukunft beeinflussen könnten. Aber jeder, der etwas schreibt über die Zukunft, der schreibt eigentlich über die Gegenwart. Das heißt, dass wir uns klar sein müssen, dass niemand in die Zukunft wirklich sehen kann und zurückkommen kann. Niemand kann sich in die Zukunft hineinbewegen und zurückkommen. Oder über das Leben nach dem Tod, das kann niemand wissen. Das heißt, niemand war dort und ist zurückgekommen ohne mit beweisbarer Information. Das heißt, seien Sie nicht in Sorge. Das ist keine Prophezeiung, ist es nicht. Es ist mehr eine Art Entwurf. Möchte man in so einem Haus leben? Und wenn nicht, dann muss man ein anderes entwerfen.
Ja, vor allen Dingen muss man auch vielleicht sehen, dass manche dieser Veränderungen, die sich zum Beispiel durch unser Klima ergeben haben, ja auch eine tolle Chance sind. Also sicherlich mögen viele darüber klagen, dass jetzt das Eis an der Arktis schmilzt. Ich zum Beispiel fände es super spannend, da endlich mal durchfahren zu können, ja? Und einfach das Erlebnis mal zu haben, dafür, wo vor 1000 Jahren noch ganz viele Menschen sich das gar nicht vorstellen konnten. Ja? Also es gibt ja auch immer diese zwei Seiten der Veränderung.
Ja, tatsächlich. Ist das eine Frage oder ein Kommentar?
Ja, ich wollte nur wissen, wie Sie, weil manchmal kommt es bei Ihnen so pessimistisch vor, ob Sie da auch irgendwie noch so immer dann auch diese zweite Seite der Medaille sehen.
What do I think our chances are? I think we're ja, very wo smart sind liegen species. Unsere Chancen? Ich denke, wir sind eigentlich eine sehr kluge Spezies. Und ich glaube, dass viele Menschen sich sehr viele Gedanken über diese Probleme machen. Und zum Glück gibt es noch andere Menschen, die natürlich leider so denken, dass sie viel Geld machen wollen in kurzer Zeit. Und es ist sehr schwierig für Politiker, so scheint es, um etwas zu unternehmen, denn sie möchten nicht unbeliebt werden. Besonders möchten sie nicht unbeliebt werden bei Menschen, die sehr viel Geld haben. Und das heißt, wer wird tatsächlich die Initiative ergreifen? Ich habe das Gefühl, es sind vielleicht also nicht-gouvernementale Organisationen und ökologische Gruppen, viele Menschen, die sich damit beschäftigen und sehr viel Energie da hineinsetzen, um die Meere zu beschützen, um Kohlendioxid abzubauen. Zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die sich darum kümmern, viele Arten zu beschützen, unsere Natur zu beschützen, uns zu schützen, auch vor Fluten zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen, nur die Politiker, die haben es schwer.
Das heißt, Sie können jetzt mit mir gemeinsam eigentlich ein Plädoyer geben für Menschen, die sich bei Greenpeace oder so engagieren. Das hat nach wie vor sehr viel Nachhaltigkeit. Davon bin ich auch überzeugt. Glauben Sie denn auch, dass die Kritik, die Sie üben, dass die gehört wird, zum Beispiel bei Politikern oder so, dass sich irgendjemand dann seine Gedanken macht in der Politik, wenn er Ihr Buch lesen würde?
Do we need to rethink our politics? Ob wir unsere Politik überdenken müssen, vielleicht?
Yes. Of course, but it's unlikely to happen.
Ja, natürlich, aber das wird nicht passieren. Unser politisches System ist sehr schwerfällig und unbeweglich. Was passiert in der Geschichte, ist, dass die Natur uns die Entscheidung oft abnimmt und dann müssen wir uns anpassen. Das heißt, dass wenn all diese Ereignisse passieren, dann fängt die Politik an zu reagieren. Die Politiker sind mehr reaktiv als aktiv. Es ist immer so, dass sie mehr Antworten auf etwas reagieren, was schon passiert ist, als sozusagen präventiv zu agieren. Zum Beispiel in England hatten wir Fluten, große Fluten. Und plötzlich sprechen die Politiker von dem, was dagegen unternommen werden muss. Das haben sie vorher nicht gesagt.
Klar, aber wir haben natürlich auch das Negativbeispiel. Fukushima, es war eine Riesenkatastrophe. Und was macht jetzt die japanische Regierung? Sie lernt nichts daraus, sondern sie sagt, wir müssen weiter aufrüsten mit der Kernkraft. Also da gibt es natürlich auch noch diese extremen Negativbeispiele. Ja.
Yes.
Die starke Verbindung natürlich auch zwischen Politik und den Großkonzernen kann man da vermuten, eventuell. Oder? Wie sehen Sie das?
Ja, yes, so... Okay, I'm not a politician.
Ja, also ich bin keine Politikerin, deswegen kann ich natürlich jetzt sozusagen keine Politik machen. Aber man würde sagen, dass jemand, der voraussieht sozusagen, dass der Geld investieren würde, um zum Beispiel das Gesundheitssystem zu unterstützen. Man würde zum Beispiel mehr darüber nachdenken, wie man Kohlendioxidverbrauch verhindern kann, eingrenzen kann, bevor das Meer völlig zerstört wird und wir nicht mehr atmen können. Man würde eigentlich annehmen, dass Politiker auch diese Dinge bedenken, aber ich bin nicht in der Lage, Politikern sagen zu können, was sie tun sollen. Sie würden auch nicht auf mich hören. Deswegen schreibe ich lieber Bücher.
Genau, und die sollten wir wahrscheinlich auch mal viel mehr an Politiker verschicken, ihre Bücher. Und dann würden Sie diese wunderbaren Geschichten erfahren von den unterschiedlichsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann, die man sich wünscht, die man sich nicht wünscht. Und das ist einfach eine bewundernswerte Geschichte, mit wie viel Fantasie Sie uns zeigen können, dass wir eigentlich über unsere Welt viel, viel intensiver nachdenken sollen und viel nachhaltiger damit umgehen sollten. Zumindest haben Sie mir, glaube ich, diesen kleinen Wink gegeben, mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank für Ihren Roman, vielen Dank für die Geschichte. Es war wunderbar, dass Sie hier bei uns auf dem blauen Sofa waren.
Vielen Dank.
Danke.
Okay.